nachdem ich, wie ich eingangs schon sagte und erwähnt habe, ganz besonders gern sozusagen auf einem Acker bin und da herumwühle mit den Händen in der Erde, das hat was Eigenes. Man kann die dann riechen und war einfach in dem Gespräch mit den netten Leuten vom Waldvierteltourismus naheliegend zu sagen, du holst die Leute her.
A Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Waldviertler,
drei Leid. Und heute mit einem Mann, wo man sagen kann, Name ist Programm. Er ist Landwirt und Biopionier Johann Ackerl.
Grüß dich, Johann.
Ja, hallo.
Servus, schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke, dass ihr gekommen seid.
Johann, wir reden heute über wohl das most basic Lebensmittel, das es gibt, oder? Über einen Kartoffel.
Also
über
in Europa Erdäpfel. Auf jeden Fall, oder?
Erdäpfel. Ja, Erdäpfel ist seit Maria Theresia eine fixe Größe auf Österreichs Speiseplänen oder ganz Europa. Ja.
Wie bist du denn zum Erdäpfel gekommen? Wie ist denn die Geschichte losgegangen? Beziehungsweise mit dem Bauer sein, wie ist denn das losgegangen?
Also es war irgendwie einerseits einfach, andererseits auch irgendwie eigenwillig. Ich bin 1980 aus der Pflicht gekommen und habe überlegen müssen, was ich mache. Und nachdem ich ganz an der tschechischen Grenze, in einer Zeit, wo der eiserne Vorhang noch gestanden ist, daheim war, am Bauernhof meiner Eltern, wäre eine schulische Bildung nur mit Internat verbunden gewesen. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Weil mit 14 war schon die Selbstwirksamkeit das Wichtigste in meinem Leben. Ja. Dann habe ich mich entschlossen, gegen den Widerstand aller in der Familie, dass ich Bauer wäre. Also eine Bauernschule gemacht, das hat mich nicht sehr herausgefordert. Und habe dann Mitte der 80er Jahre begonnen, am Bauernhof meiner Eltern mitzuarbeiten, der typisch waldviertlerisch organisiert war. Kühe, Schweine, Ackerfrüchte, 30 Hektar. Und habe natürlich in 2-3 Jahren gesehen, das ist sinnlos. Das bringt nichts. Und bin dann auf das Thema Biolandwirtschaft irgendwie aufmerksam geworden. Und dann war das ist spannend.
Das war in die 90er.
In die 80er.
80er sogar, Wahnsinn.
Da hat das natürlich noch kein Hahn danach gekriegt, oder?
Ich war der Aluhutträger in dieser Zeit. Also ich habe hohes Verständnis für Aluhutträger in der heutigen Zeit. Also, die Rolle hatte ich schon einmal. Ja. Und da war ich noch jung und Stürmer- und Drängerphase, hat mir der Konflikt auch Spaß gemacht. Ja. Und habe begonnen zu probieren. Und ja, das sind die 80er Jahre vergangen und habe mich mit dem Boden beschäftigt und Bodenfruchtbarkeit und Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Alles in einer Zeit, wo diese Begriffe dann völlig verrückt geklungen haben für die Gesellschaft. Und habe dann, wie gesagt, von diesen offiziellen Strukturen eigentlich nicht einmal Verachtung, sondern nur Ignoranz erlebt. Ja. So ein verrückter Aluhutträger, den musst du laufen lassen. Ja. Und ja, das habe ich dann gemacht mit großer Hingabe, weil das ist so, das muss man vielleicht, muss ich anmerken hier an dieser Stelle, ich liebe sozusagen die Weite und die Ruhe und den vielen Platz auf einem Acker. Also das, damit habe ich immer schon ein hohes Maß an emotionaler Zufriedenheit generiert. Das war so der wirkliche Antrieb, ja. Und dieser Zauber, der da drin steckt in so Ackererde, wie sie riecht, wie man sie angreifen kann und wie sie unterschiedlich sich anfühlt. Und dann eben die Potenz, steckt einen Samen rein und ernt 5 Monate später das 10-fache oder 20-fache. Ja. Das hat irgendwas mit Schöpfungsgenialität zu tun, ja, mit wirklicher Kraft und Potenz. Das war mein sehr persönlicher Zugang zur Landwirtschaft und dann eben in Erkenntnis, dass der Weg, den die Landwirtschaft genommen hat in den 80er Jahren, ein Weg ist, der kleinen Bauern und vielen Bauern keinen Platz gibt. Und da war dieses Thema Biolandwirtschaft für mich ein Geschenk des Himmels, ja, weil sie hat einen a priori Wert. Man muss das nicht argumentieren, weil wenn ich die Umwelt nicht belaste mit Substanzen, dann spricht da nichts dagegen. Und ja, da war ich enthusiasmiert und voller Hingabe und völlig erfolglos. Also musste man dann auch Ende der 80er Jahre habe ich dann Familie gegründet. Und dann musste man dann auch einen Job nebenbei suchen, um meine Familie irgendwie auch versorgen zu können. Das war auch ganz spannend. Das war beim Willi Dungl in Gas am Kamp. Der war da so ein gehypter Coach von Niki Lauda und habe den Falco dort kennengelernt persönlich. Ja, total spannend, ja. Eben auch deswegen, weil ich habe dann begonnen, auch Erdäpfel anzubauen. Ja. Meine Eltern haben nie Erdäpfel angebaut und irgendwie hat mir diese Pflanze gefallen, diese Erdäpfel hat, und sich mit ihr zu beschäftigen als Bauer hat sowas wie heiraten.
Wie heiraten?
Ja, weil man weiß, man macht jetzt was schön ist, aber auch ganz schön herausfordernd. Ja. Und so ist es auch mit der Erdäpfel.
Ja. Ja. Also das ist eine spezielle Liebe zu Erdäpfel.
Genau, da braucht man Beziehung.
War das Liebe auf den ersten Blick oder war das so
eher... Oder auf den ersten Biss? Das hat schon verschiedene obsessive Phasen dann schon durchhalten müssen.
Also war es nur Lust?
Ja, am Anfang war es die Lust, du bist ja dies im Leben.
Und irgendwann ist es der Ernüchterung geweicht.
Dann ist Tag, ja. Dann musst du halt die Dinge profunder angehen.
Und irgendwann schätzt das dann richtig.
Genau, und es ist dann gut gegangen, auch am Acker. Wie gesagt, wir hatten viel Widerstand, weil der offiziellen Beratung war es völlig suspekt. Zum einen, man könnte Erdäpfel ohne chemische Pflanzenschutzmittel haben.
Das war einer gar nicht bewusst.
Nein, das ist nicht gegangen, das war in dem Denkmuster nicht vorhanden. Und wir haben da wirklich gekämpft, jahrelang, und die Erdäpfel geerntet. Und denen, meine eigene Familie war jene, die... denen es am meisten geschmeckt haben. Ja. Also es war schwierig, sie zu verkaufen. Ja. Und das ist jahrelang...
Das ist eigentlich arg, wenn man das jetzt so hört. Gell? Irgendwie ja, 30, 40 Jahre später.
Ich habe viel, viel gute Biokartoffeln im Mai des nächsten Jahres, wenn sie dann kaputt gegangen sind, kompostiert.
Wahnsinn.
Unverkäuflich. Ja. Ein bisschen Wiener Naturkostszene.
Wie ist da dann der Turnaround gelungen? Oder wo war die...
Nicht durch Umstände, die zu erörtern hier zu weit führen würden, war es dann so, dass ich über Freunde und Netzwerke irgendwie 1993 oder Beginn 1992 mitgekriegt habe, dass ein Herr Mlaschek, der dazu mal Eigentümer der Handelskette Billa war, Eigentümer, Alleingesellschafter, sehr mächtiger Mann in seinem Unternehmen, dass er eine Biomarke plant. Und da war ich halt so auf Kibitz-Ebene ein bisschen dabei, in der Herleitung. Und man kennt diese Marke heute noch, diese Marke ja natürlich. Und der Durchbruch, wenn ich das so sagen darf, war sozusagen die Ernte im August und September 1993. Weil da wurde diese Marke, dieses Sackerl, das erste Mal in die Billa-Regale gestellt. Und es war meine. Und da habe ich an einem Tag meine gesamte Jahresernte verladen. Ich weiß nicht, es waren 6-7 LKWs.
Geil.
Das ist eine kleine Ortschaft, das war spektakulär. Die ganze Ortschaft war voller LKWs. Und ich bin mit so einem alten Stapler gefahren, habe das verladen.
Und sind die nach ganz Österreich geliefert worden, oder?
Ja, ja. Das hat zwar nur 6 Wochen gedauert, dann war alles sozusagen weg.
Ja.
Aber für mich war so, ich habe gewusst, so in dieser Zeit, ja, es geht. Die Idee ist gut.
Ja.
Und habe dann auch, das kann man ja auch durchaus sagen, 500.000 Schilling bekommen.
Was viel Geld war.
Habe dann nicht so viel Geld eingenommen. Ja. Und habe ich gewusst, ja, das geht auch ökonomisch. Man muss nicht nur, weiß ich nicht, auf einem Fuß am Acker stehen und umsummen, um sozusagen
Bio-Kartoffel zu machen.
Ja, sondern ganz, war immer, mein Anspruch war immer ganz normal zu wirtschaften. Ja. Noch was zu ernten. Nein, nur aus ideologischen Gründen. Ja. Und ja, das war spannend. Das war 93. Ich habe seinen ersten Trail mit, ja, natürlich in den Regalen. Das war meine Erdäpfel. Und ja, das ist losgegangen. Ja.
Geil, da ist so richtig losgegangen. Und du hast ja auf Kartoffeln spezialisiert, die nicht die klassischen Marken waren, oder? Du hast ja alte Sorten quasi auch wieder zurück ins Regal gebracht, oder?
Das ist ein Gerücht. Also diese Thematik, die gibt's, sozusagen diese Vorliebe für Nostalgisches, für das, was alt ist. Und wir bauen auch solche Sorten an. Aber dazu muss man sagen, dass die Hauptsorte, die wir anbauen, auch kommerziell jetzt, bio-kommerziell, die Sorte Dieter ist. Die Sorte Dieter ist eine Sorte, die ist 1988 eingetragen worden ins Sortenbuch. Mhm. Das war schon über 30 Jahre alt. Wurde hier in der Gegend in Waldviertel gezüchtet. Es gibt die einzige Zuchtstation im Waldviertel, ist im Waldviertel, also in Österreich ist im Waldviertel. Und die hat hervorragende Eigenschaften. Ja. Die ist ja eher noch der Kategorie Low-Input-Sorten zuzurechnen.
Was heißt das?
Das heißt, dass diese Sorte mit weniger Wasser stabile Erträge bringt, die jedoch nicht im Bereich der Spitzerträge angesiedelt sind. Ja? Mhm. Aber als Biobauer, wenn du 30 Tonnen erntest, bist du dabei. Mir hilft diese theoretische Potenz von 70 Tonnen nichts. Die kann ich unter Biobedingungen nicht herstellen. Ja?
Was braucht es, um jetzt diesen Bio-Anspruch auch erfüllen zu können? Platz, Zeit, Geld?
Ja, da müsste man nur kurz investieren, was da Bio-Anspruch ist. Ja? Für mich war immer und ist ja immer, dass ich diese Natur, diesen Acker, wenn einer Tierhalter ist, der ich ja nicht bin und nicht war, sozusagen, das kann ich als Betriebsmittel beurteilen, um es zu nutzen. Oder ich kann versuchen, ein kooperatives Verhältnis aufzubauen. Mhm. Und diese Kooperation des Bauern mit seinen Feldern ist irgendwie der Schlüssel. Mhm. Und es setzt natürlich nebst wirtschaftlichen Kalkül ein gewisses Maß an Empathie dieser Welt gegenüber voraus. Und zwar Empathie unabhängig von Zahlen, die man in Excel-Tabellen darstellen kann. Mhm. Ja. Und heutzutage ist diese Sichtweise ja vielen nicht mehr fremd. Ja. Es wird halt verschwiegen, dass kooperatives Verhalten immer zu einem Ausgleich führt zwischen den zwei Parteien und diese schiefe Ebene
ein bisschen gerader machen muss.
Und das heißt für den, der an der Spitze steht, dass er auch ein bisschen demutsvoller werden muss.
Mhm. Aber wie stehen wir jetzt so insgesamt da, was den Bio-Anteil angeht an Lebensmitteln in Österreich?
Naja, der ist hoch im internationalen Vergleich. Liegt zwischen 10% und 20%. Und ist ein bisschen geschuldet in den Abläufen. Weil ich sagte ja schon, ich hatte da 93, 94 die Möglichkeit, diese Marke ja natürlich in wirklich der ersten, allerersten Phase mit zu beobachten, zu begleiten. Und die Älteren werden sich erinnern, es war dann 95 EU-Beitritt. Und es hat auch zu einer großen Depression, vor allem auch zu einer politischen Depression innerhalb der Agrarpolitik geführt. Mhm. Weil die Aussichten überschaubar waren, der kleinen österreichischen Landwirtschaft im internationalen Konzert mitzuspielen. Und von den damaligen Akteuren, politischen Akteuren, wurde da sozusagen erstmals das Thema Bio ein bisschen verpackt, weil ein ÖVP-Agrarpolitiker ist lang das Wort Bio gar nicht über die Lippen gekommen. Ja, da haben sie sich echt schwer getan damit. Und da hat man das, Fischler hat das dann als Feinkostladen Österreichs bezeichnet oder Feinkostladen Österreich mit solchen Konzepten. Das hat letztlich dazu geführt, dass ab 96 extrem steiler Anstieg der Anzahl der Biobauern stattgefunden hat. Und einhergehender Anbaufläche und entsprechende Ernten auch. Ja. Wir waren dann innerhalb von 2-3 Jahren in der Lage, den österreichischen Bedarf an Bio-Kartoffeln mehr als ausreichend abzudecken. Ja.
Mittlerweile arbeitest du ja quasi mit vielen Bauern auch zusammen, oder? Das kann man sagen. Also das Bild vom kleinen Bauern, der seine ganze Ernte arme verkauft, das ist ja längst passé. Du bist ja mittlerweile quasi das Bindeglied zwischen den Einzelhandelsketten und den Bauern, auch viel hier aus der Region, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist ein bisschen viel Dickbutter aufs Brot, diese Beschreibung. Ja, also ich würde sagen, ich habe von den Anfängen her aus den 90er Jahren auch von meinen Berufskollegen auch zumal, von den anderen Bauern irgendwie mal das Mandat bekommen, Bedingungen auszuverhandeln mit dem Handel. Ja. Das ist nicht, weil ich jetzt lichte Größe bin, sondern ich verfüge offensichtlich über eine Art von brachialer Rhetorik, die in diesem Zirkel notwendig ist. Ja.
Das können wir nur bestätigen.
Ja. Und, aber das ist keine Leistung, die ich mir an den Hut stecken kann, sondern...
Ja, du warst halt auch der Pionier, muss man sagen. Ja, das ist immer das First-Mover-Prinzip, dass man da dann halt einfach in die Bresche springen muss.
Ja, und ich habe dann auch sozusagen diesen ideellen Antrieb für mich in Anspruch genommen, weil ich habe das ja in der Zeit schon jahrelang gemacht und bin ja nicht den Lockungen des Handels gefolgt. Mhm. Ja. Aber die Tür machen wir jetzt nicht auf, aber es war dann so, dass wir uns natürlich auf Bauernebenen ein bisschen organisiert haben, damit wir die großen Jungs
ein bisschen unter Druck setzen.
Nein, nicht unter Druck.
Aber eure Verhandlungsposition stärken könnt.
Ja, du hast gar keine Verhandlungsposition. Es ist eine oligopolartige Struktur. Und das einzige Wort, das du wirklich können musst, ist Nein. Alles andere wird dir vorgegeben. Ja?
Ich glaube, jede andere Branche würde sich dich wünschen als Verhandlungsführer.
Ja. Das darf man nicht überbewerten. Ich habe eine gewisse Gelassenheit gelernt. Und bin jetzt 59 und arbeite eigentlich nichts mehr.
Mit wie vielen Bauern arbeitest du jetzt zusammen?
Mit circa 100. Also, es hat sich dann, wir waren bei 93, also das sind 10 Jahre vergangen bis 2003. Da habe ich so diese Rolle des Sprechers wahrgenommen, unter anderem mit Kollegen in anderen Bereichen. Mhm. Und habe dann 2003 gesehen, also vor über 20 Jahren, man muss das jetzt professionalisieren, weil es wächst und wird internationaler und die Herausforderungen steigen. Und habe dann begonnen, eine GmbH zu gründen. Einfach als Sandkistel dafür, dass man innerhalb dieses Rahmens die Dinge abwickelt. Mhm.
Glaubst du, würdest du sagen, ist diese Wertschätzung auch von den Konsumenten schon da, dass Bio einfach was kosten muss, und das, also siehst du die Entwicklung gut oder eher schwierig?
Ja, die Entwicklung, die wir jetzt haben seit 2 Jahren, ist sehr schwierig, weil
die Leute gehört nicht haben aktuell.
So ist es, weil die haben früher gern gute Lebensmittel gekauft,
aber wenn sie
brauchen dieses Geld jetzt, um gute Energie zu kaufen, wenn man das so konnotieren will. Ja. Das heißt, wir kommen genau dorthin, was die Geldwirtschaft und diese Wirtschaftssysteme insgesamt ausmachen. Es gibt immer einen gewissen Mangel.
Wenn ich mir es nicht leisten kann, daneben liegt die Kartoffel, so die nicht Bio ist und sie kostet ein Drittel weniger,
so ist
dann
das.
Kaufe ich die andere.
So ist das ein Problem. Also ist kein Problem. Es wird nur dann zu einem Problem, wenn von Seiten der Politik Quoten vorgegeben werden. Mhm. Weil dann implodiert das Modell. Ja? Also ich bin kein Freund von Green Deal Vorgaben, so und so viel Prozent Biolandbau, das hält die Branche nicht aus. Das hält dieses Konzept nicht aus. Weil die Gleichungen sind ja ganz einfach und für jeden zu verstehen. Billige Lebensmittel, die du kaufst, zahlt den Teil, den du am Regal nicht zahlen musst, wer anderer?
Die Umwelt.
Zum Beispiel. Die Ressourcenvernichtung. Da könnte man stundenlang reden, nicht? Wo kommt Dünger her und was ist für Input notwendig, um synthetischen Dünger herzustellen? Was ist das CO2-Bilanz davon? Das sind ja alles Dinge, die ab einem gewissen Punkt des realpolitischen Betrachtens völlig irrelevant werden. Einmal geht es darum, dass die Inflationsrate nieder ist.
Ja.
Und jetzt, das kann man schön untermauern. Ich habe meine ersten Bio-Kartoffeln um 4,50 Schilling verkauft. Mhm. Den frühen 90er Jahren, Schilling noch. Ja. Jetzt kriegen die Bauern zwischen 40 und 60 Cent. Ne, das sind 30 Jahren.
Mhm.
Hat sich der Preis nicht einmal verdoppelt. Ja. Mhm. Beim Getreide ist es noch schlimmer, das geht ja bei den Äpfeln noch nicht. Ich habe als konventioneller junger Bauer Anfang der 80er Jahre 3,60 Schilling für Weizen bekommen. Jetzt gibt es für Bio-Weizen 30 Cent.
Das Verhältnis stimmt einfach nicht.
Naja, es stimmt nicht, sondern es hat Konsequenzen. Weil die Konsequenzen dieser Tatsache ist Rationalisierungsdruck. Mhm. Und größer werden. Ja?
Das geht halt auf Bio nicht so leicht zum Umsetzen.
Ja, die Tendenzen gibt es auch. Ja? Einfach die Richtlinien einzuhalten und halt alles Mögliche zu probieren, um den Ertrag zu steigern. Ja? Mhm.
Kommen wir vielleicht zum Pudelskern oder zum Erdäpfelskern, nämlich auch zum Geschmack oder was dieses Lebensmittel so ausmacht und besonders macht. Was ist das für dich?
Also er schmeckt einmal gut. Mhm. Man isst ihn gern, häufig, und er passt nahezu zu jedem Gericht. Erdäpfelsalat ist, haben wir im Vorspann schon debattiert.
Eine meiner Lieblingsspeisen, wenn es der Papa macht, ja.
Ja, aber wenn es die Mama macht, wird es nicht so schlecht sein.
Ja, mein Papa ist nur ein bisschen besser.
Ja, das ist so, ja.
Erdäpfelnudeln.
Und man kann Süßes machen. Es ist ein gesundes Lebensmittel. Mhm. Und es wächst reichlich, speziell hier im Waldviertel, das ist ja die Wiege des Kartoffelanbaus. Seit Maria Theresia, die hat ja da im Stift Zwettl dann schon viel ausprobieren lassen, wie die Erdäpfel noch völlig unbekannt war da, weil die ersten.
Von wo ist die kommen, die Erdäpfel?
Na, aus Amerika. Haben diese.
Der Region Mexiko, glaube ich, ist die Erdäpfel.
Ja, Südamerika, Anden ist so da.
Ja.
Haben die Seefahrer mitgenommen. Dann haben halt die Leute hier das Grüne der Pflanze gegessen. Und da sind Stoffe drin, die wirken laxierend, um das vornehm auszudrücken. Und dann haben die Leute Angst bekommen vor dieser Kultur, ja, vor dieser Pflanze. Mhm. Und dann musste Maria Theresia über die Kloster eingreifen und die Klosterlandwirtschaften, damit sie peu à peu Vertrauen schafft bei den Leuten draußen und eben, dass man die Knolle isst und nicht das Kraut. Mhm. Und letztlich hat sie historisch gesehen die eine Lücke geschlossen oder verkleinert zumindest, nämlich Kohlenhydrate-Lücke. Mhm. Weil du hast große, gute Erträge pro Hektar und Getreide war früher auch im Mangel. Mhm. Und da war die Kartoffel ein großer Segen, der Erdäpfel, wie man sagt.
Ja. Also was in China der Reis ist, ist ja bei, oder in Asien der Reis ist, in Europa die Kartoffel, oder?
So ja,
eigentlich eines der Hauptnahrungsmittel. Ja.
China isst sogar nicht so viel Reis. Die haben schon mittlerweile auch mehr Erdäpfel, als sie Reis haben. Ja, ja, ja. Die Inder, ja. Mhm. Ganz größte Erdäpfelerzeuger weltweit ist Indien.
Wahnsinn, mhm. Ja.
Also das ist ja effiziente Pflanze, ja, was die Stärkeerträge pro Hektar betrifft. Vielfältig und schmeckt einfach gut. Ja.
Jetzt hast du mit, ja natürlich gemeinsam, ein neues Produkt oder ich würde sagen Erlebnis geschaffen, nämlich das Erdpfigraben.
Mit Waldvierteltourismus natürlich gemeinsam.
Ne? Natürlich, auch mit Ja natürlich und mit Waldvierteltourismus gemeinsam. Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt kauft man es nicht mehr am Regal, sondern jetzt grabt man es selbst aus.
Das Ganze ist geschuldet, wie sagt der Marketing-Spezialist, die Menschen leiden unter Ereignis- und Erlebnisarmut. Mhm. Hört sich gut an, eigentlich dramatisch. Ja. Und nachdem ich, wie ich eingangs schon sagte und erwähnt habe, ganz besonders gern sozusagen auf einem Acker bin und da herumwühle mit den Händen in der Erde, das hat was Eigenes. Man kann die dann riechen und war einfach in dem Gespräch mit den netten Leuten vom Waldvierteltourismus naheliegend zu sagen, du holst die Leute her, wir fahren auf einen Acker, die kriegen eine Grabgabe, dürfen das, was sie ernten, kostenlos mit nach Hause nehmen.
Und essen.
Wissen, dass sie bei 2 Kilo in die Knie gingen. Ja. Weil auch das ist eine wichtige Erfahrung für die Menschen, dass
es eine Arbeit ist.
2 Kilo sind 2 Kilo. Ich muss das da mal ausgraben. Da ist es so mit rote, aufpickte Nägel geht da gar nicht.
Also bist du mit schwarzen Nägeln gekommen.
Handschuhe gingen auch. Ja.
Und jetzt arbeitest du nur mit einem guten Freund von uns zusammen, mit Bernie vom Vogemix, der ja 2-Haubenkoch ist und ausgezeichnete Lebensmittel dann zu wirklich perfekten Kombinationen zusammenfügt. Und da hast du gesagt, da kann man dann mit den Erdäpfeln noch hingehen und sich selbst noch ein richtig gutes Dinner machen, oder?
Genau, ich habe gesagt, bringt die Leute, wir führen uns auf den Acker, der da in der Nähe der Stadt ist. Dort reden wir ein bisschen drüber, saugen ein bisschen die Stimmung auf, die da entsteht, tauchen ein bisschen ein in Facetten, die so ein Acker und dann eine Kultur Erefel ausmacht. Trinken einen Erefel-Schnaps dazu.
Mhm. Das ist ein Wodka, oder?
Ein Wodka, den wir da in einem...
Norderd-Wodka.
Ja, irgendwann war er uns fad und da haben wir so einen Splay entwickelt.
Du hast doch, bevor du das wieder kompostierst, machst du lieber einen Wodka draus.
Ja, die Idee wäre eigentlich gewesen, zu sagen, wir erfüllen den Spirit unserer Arbeit in einer Flasche ein, hochverdichtet.
Geil.
Und sind damit entkoppelt von Entfernungen. Mhm. Ja, Flasche Schnaps kannst du 3000 Kilometer schicken.
Ja. Ja.
Wir machen das immer noch voller Enthusiasmus, aber ich kenne ja das, wenn man eine Zeit lang erfolglos ist. Ja? Schwierigkeit, Spirituose zu verkaufen.
Ja. Noch dazu Wodka.
Ja, das ist ja schwierig.
Und für alle, die selber mal Erpfel graben wollen und mit dem Johann da auf dem Acker philosophieren wollen, also so, gibt sicher einiges zum Lernen und dann eben auch verkosten wollen, informiert euch auf waldviertel.at/erpfelgraben.
Wir haben noch zwei Termine, den 18.07. und den 1.08. jeweils zwischen 10 und 18 Uhr. Ja, da findet dann das Erpfelgraben statt. Bist du da selbst da dabei, Johann?
Ich mache das mit den Leuten am Acker. Also so eine Stunde. 70 Minuten, weil ich gemerkt habe, dass Menschen, die jetzt nicht sehr viel mit der Landwirtschaft zu tun haben, immer wieder erstaunt sind, welche Details sie da hören. Ja. Weil, das frage ich euch jetzt, ich frage die Leute immer, wie viel Saatknollen, RFI-Saatknollen muss ihr von Hektar verstecken im Frühling?
Verstecken?
Naja, also anpflanzen.
Wie viel Gewicht?
Nein, wie viel Knollen?
1000.
Wie viel Stück?
Also auf einen Hektar, ein paar Hektar.
Nein, die verbreitet sich ja, die Kartoffel ist ja das.
Nein, du sollst nicht mit mir dozieren, sondern sollst mir eine Antwort geben.
Die machen ja aus einer Knolle relativ viel Verästelungen aus. Ich würde sagen, wahrscheinlich wenig, vielleicht 50.
Also ein Hektar ist ja richtig viel.
100 mal 100 Meter, ja.
Ja, dann bleibe ich bei die 1000.
Okay.
Ich sag 200.
Es sind 38.000 Knollen, die
schon so viel
gepflanzt werden. Und
naja, okay, Bauern sind wir keine.
Ja, aber ich merke dann, mit Menschen aus der Stadt oder die mit Landwirtschaft sich nie beschäftigen, ist ja ganz, ganz fasziniert von Details. Ja,
ja.
Die kennt man so ja nicht. Ich meine, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber
38.000 auf einen Hektar.
Auf einen Hektar, ja. Das heißt, alle 30 Zentimeter wird eine Knolle abgelegt und die macht dann, wie du schon erwähnt hast, zwischen 8 und 15 Tochterknollen. Ja.
Jetzt interessiert mich nur was auch im Hinblick auf das Waldviertel. Es ist jetzt Sommer, wir haben Juli, da ist es natürlich auch oft heiß. Wasserknappheit wird immer mehr Thema. Blickst du auch schon irgendwie in die nächsten 30, 40, 50, 100 Jahre voraus, was mit der Kartoffel in der Zeit sein wird, wo wir vielleicht nicht mehr ganz so viel Wasser haben, nicht mehr so viel Schnee im Winter, nicht mehr so viel geregelten Niederschlag im Frühling und Sommer? Blickst du da schon mit der Kartoffel voraus?
Naja, wir stecken mittendrin in dem Prozess. Ja, also es gibt zum einen schon Regionen, die mehr oder weniger aus dem Kartoffel-Erdäpfel-Anbau verdrängt werden aus Gründen von Hitze und Trockenheit. Das Weinviertel zum Beispiel.
Mhm.
Wenn ein Erdäpfel wächst, wenn es mehr als 30 Grad hat, stellt er das Wachstum ein. Und es hat auch Qualitätskonsequenzen, wenn lange Hitzeperioden sind. Da gibt es das Thema des Drahtwurms, der sich auch sehr wohl fühlt, wenn es trocken ist und heiß und dann die Erdäpfelknollen ansticht, das wieder der Handel nicht schätzt, die muss man dann ausverlesen, ist ja mühselig. Also es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die wir natürlich schon im Fokus haben. Ja, was heißt das? Man muss an mehreren Ebenen das Ganze angehen. Das ist einerseits die Sortenzucht. Wir müssen also zu Low-Input-Sorten gelangen, die
resistenter sind einfach.
Ja, und gekennzeichnet durch ein aktiveres Wurzelwachstum, mit dem mehr Boden erschließen kann, die sozusagen von der Blattmasse, von der Blattart, der Blattbehaarung weniger verdunsten. Es gibt keine Pflanze, die ohne Wasser wächst.
Mhm.
Es geht nur darum, dass ich das Wasser, das ich habe,
als effizienter nutze.
Und das geht so weit, dass hier im Waldviertel auch schon Speicherdeiche gebaut werden, die dazu führen, dass das Wasser, das da ist, länger in der Region gehalten wird. Schneeschmelzen, Drainagewasser. Und das man dann zum Bewässern auch verwendet. Mhm. Also da gibt es massive Veränderungen, die schon stattfinden, aber erst am Beginn wir stehen von dem Prozess. Mhm.
Ja? Klar ist jedenfalls, dass du wieder Pionier sein wirst, da bin ich mir sicher.
Nein, ich bin jetzt bald, wir haben ja 60. Also
du hältst dich fit und gesund mit der Kartoffel?
Ja.
Und Erdäpfel.
Erdäpfel, Entschuldigung.
Die Erdäpfel, die esse ich gern und die tut mir gut, wie man sieht. Ja, ich habe schon ein bisschen zugelegt an runden Facetten. Nein, es geht darum, ich selber habe so meine Landwirtschaft schon meinen Söhnen übergeben, die machen das schon. Und für die bin ich maximaler Belästigung, weil ich den technischen Fortschritten sozusagen nicht gewachsen bin. Also ein Traktor fährt heute mit GPS-Steuerung alleine.
Ja.
Das kann ich nicht, macht mir wahnsinnig, ja, wenn ich kein Lenkrad nicht habe. Ja. Und nein, ich denke, von 30 bis 60, so ist immer meine Rede, das waren 30 schöne Jahre. Mhm. Und die 30 schönen Jahre von 60 bis 90 werden stattfinden, aber halt mit einer anderen Leidenschaft.
Mit ja. wieder am Acker stehen und dann und
das mache ich nach wie vor und gerne so eine Art von Psychohygiene, die ich mir so da hole, ja, weil man ist dann wieder geerdet, sagt man nicht umsonst. Mhm. Und ja, ich glaube, dass dieser späte Lebensabschnitt jetzt andere Motive, andere Attraktoren hat, als wie als 30-Jähriger. Ja. Mag ja nicht mehr streiten, ich bin schon ganz mild geworden.
Das Gute, das Schöne und das Wahre.
Das sind die drei Transzendentalien, die man im Auge haben muss. Mhm. Ja.
Lieber Johann, am Ende von unserem Podcast fragen wir immer noch, was macht für dich ein Waldviertler oder eine echte Waldviertlerin aus, die Leute?
Ja, da muss ich jetzt nachdenken, das muss ich ein bisschen schmücken, damit das podcast-tauglich ja. ist.
Nein, du kannst es ruhig ganz mit deiner brutalen Sprache, wie du sie nennst.
Naja, ein Waldviertler zeichnet aus, dass er seine Überzeugungen, die er in sich trägt, in keiner Weise durch irgendwelche Alltagstrends oder momentanen
Einflüssen
verändert. So, das könnte man jetzt sehr provokant, wenn wir das wollen, durchspielen, lassen wir lieber.
Nennen wir es, was wir oft hören, der Waldviertler ist auch manchmal ein bisschen stur.
Naja, ich würde das so nicht sagen, weil Sturheit.
Er steht zu seiner Meinung.
Hat ja was negative Konnotation. Mhm. Ja. Ja. Er ist konsequent in der Furchtlosigkeit zu seiner Meinung zu stehen.
Ja, ist gut.
Schön formuliert. Und was macht das Waldviertel für dich als Region aus? Was taugt er besonders am Waldviertel als Region?
Also im Markt des Waldviertels, es gibt viele, viele Regionen in Österreich, die auch schön sind. Ich glaube, die Region, in der man irgendwie aufgewachsen ist, zu der hat man eine ganz besondere emotionale Beziehung. Ja, und so geht es mir auch. Und das Schöne an dem Waldviertel für mich ist, dass es sehr weit ist. Man sieht, wenn man am Hügel fährt, 80 Kilometer weit. Ja, also es hat was Weites. Und andererseits auch was ein bisschen Rückständiges, diese ganzen Dörfer, das ist so antiquiert auch. Aha. Ja. Das, von dem viele Leute in den letzten 50 Jahren geflüchtet sind, ist für mich eine Qualität. Ja. Weil, wenn man jetzt die Schrille der Stadt, die viele Ablenkung, die vielen Obsessionen, denen die Leute nachlaufen, nicht so sucht, dann hat man hier Platz zum Leben.
Die Region, in der man aufgewachsen ist, zu der steht man besonders und ich komme aus dem Innviertel und bei uns heißt es trotzdem Kartoffel. Es tut mir leid. Muss ich enttäuschen.
Ja, bei, die Kartoffel, nicht? Weil er ist jetzt an der deutschen Grenze.
Im Mühlviertel ist der Erdäpfel.
Ja. Im Mühlviertel ist der Erdäpfel und bei euch ist der Erdäpfel, aber bei uns im Mühlviertel ist eher
schon Erdäpfel.
Bei uns heißt es auch Kartoffelsalat. Genau, es geht eigentlich vom Kartoffel über den Erdäpfel im Mühlviertel
zum Erdäpfel.
Zum Erdäpfel.
Na, und zur Grundbieren in Weinviertel. Die Grundbieren. Ja.
So schließt sich der Kreis, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr zugehört habt. Fesch war's wieder.
Danke, Johann, dass du dabei warst.
Danke.
Bei A Waldviertler
3 Leid.
A Waldviertler 3 Leid. Der Waldviertel-Podcast.